Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Nach dem Kickstart des automatisierten Fahrens stockt es jetzt bei der Weiterentwicklung der Technologie. Überall ist Zurückhaltung zu spüren, von Ausnahmen wie Amazon, die kürzlich das Startup Zoox gekauft haben, mal abgesehen. Wie stehen die von der Corona-Krise getroffenen deutschen Autobauer da? Woran scheitert die künstliche Intelligenz technisch noch immer? Wo sind autonome Fahrzeuge bereits im Einsatz, nicht nur zu Testzwecken? Und wo werden wir zuerst den breiten Einsatz sehen? Diese und weitere Fragen kläre ich heute im Gespräch mit Ilja Radusch. Er ist Leiter des Geschäftsbereichs Automotive Services and Communication Technologies am Fraunhofer Focus Institut. Da wir gleich viel über die Level beim autonomen Fahren sprechen, eine kurze Erklärung. Level 1 sind einzelne Assistenzsysteme, die den Fahrer unterstützen bei bestimmten Fahraufgaben. Level 2 sind Technologien, die unter definierten Bedingungen das Fahrzeug zum Beispiel in der Spur halten, die das Fahrzeug abbremsen oder beschleunigen. Beim Level 3 kommen wir dem autonomen Fahren schon sehr viel näher, denn das sind Fahrzeuge, die vom Hersteller in vorgegebenen Anwendungsfällen selbstständig fahren, aber der Fahrer muss jederzeit noch eingreifen können. Also als Beispiel, in der Situation auf der Autobahn kann ein Level 3 Fahrzeug eigenständig fahren, aber der Fahrer muss eben bereit sein, jederzeit eingreifen zu können. Level 4 ist dann schon autonomes Fahren. Der Fahrer kann sich komplett zurücklehnen und wird zum Passagier im Fahrzeug, aber er kann eben auch selbst noch fahren. Und Level 5 ist dann das vollautonome Fahren, wo es nur noch Passagiere im Fahrzeug gibt und keine menschliche Steuerungsmöglichkeit mehr. Hallo Herr Radusch.
Hallo Frau Lorenz.
Wir sehen eine Ernüchterung beim Thema autonomes Fahren, nachdem vor 2 bis 3 Jahren ein regelrechter Hype entbrannt ist. Um Uber ist es nach dem tödlichen Unfall im November letzten Jahres beim Thema Robotaxi ruhiger geworden. Tesla verspricht viel, aber auch da passiert wenig. Und Daimler hat jetzt ganz offiziell verkündet, dass autonomes Fahren keine Priorität mehr hat. Warum haben sich diese Firmen so verschätzt? War die Selbstsicherheit, mit der sie die Technologie angepriesen und verkauft haben, am Ende nur PR?
PR würde ich das nicht bezeichnen. Wir stellen immer wieder fest als Informatiker, da bin ich selber auch nicht unschuldig, dass alles, was uns Menschen leicht fällt, denken wir, können wir sehr leicht umsetzen, in Software und den Computern beibringen. Wir merken aber eigentlich immer wieder seit den Anfängen in den 70er Jahren, dass alles, was uns schwerfällt, wiederum den Computern sehr leicht fällt. Nehmen Sie das Rechnen. Also mit großen Zahlen zu rechnen, die zu multiplizieren, fällt einem Computer sehr, sehr leicht, uns Menschen schwer. Und wir sind dann beeindruckt über die Fähigkeiten des Computers. Wir merken jetzt beim Themen wie automatisiertem Fahren, dass so ein Verständnis, was passiert um mich herum, zu erkennen, das ist ein Baum, das ist ein Kind, das Kind spielt da alleine, wird nicht auf die Straße rennen. Das machen wir intuitiv. Wir merken gar nicht, was das für einen kognitiver Aufwand ist, den wir da treiben müssen. Wenn wir das dann aber versuchen, den Computer beizubringen, stellt man fest, trotz all der Fortschritte im Bereich der KI ist das auch immer noch ein sehr schwieriges Feld, das grundsätzlich überhaupt erstmal sicher vornehmen zu können, also da gute Ergebnisse zu erzielen. Und dann ist in Richtung Absicherung, gerade für die deutschen Autohersteller natürlich immer sehr wichtig, dass man auch nachweisen kann, dass das richtig funktioniert, also dass das kein Zufall ist, der jetzt im Labor gerade mal so funktioniert hat, sondern dass ich da tatsächlich auch gefahrlos diese Technik in den Markt bringen kann.
Ja, insofern überschätzen wir da zunächst das, was künstliche Intelligenz leisten kann. Auch um Googles Tochter Waymo und Argo AI, um noch weitere Spieler ins Feld zu führen, Argo AI ist ja ein Startup, in das VW und Ford investieren, ist es beim Thema autonomes Fahren verdächtig ruhig geworden, dafür, dass für spätestens 2022 das vollautonome Fahren angekündigt war. Sind die Zeitpläne für die Marktreife von Level 4 denn je realistisch gewesen?
Ja, also sie waren schon immer ambitioniert, das kann man wohl sagen, dass die Zeitpläne, allerdings ist das natürlich auch klar, das ist eine Rechnung, da sozusagen geht ja nicht nur die Entwicklung selber mit rein, sondern dann ist auch der Business Case und je früher man dann quasi das als Produkt nach draußen verkaufen kann, beziehungsweise in Teilen stehen dann auch bestimmte Einführungen von neuen Modellen rein, an einem bestimmten Termin schon fest und dann sozusagen so entwickeln sich dann die entsprechenden Zeitpläne, dass man sagt, okay, 2020 kommen unsere neuen Flaggschiff-Modelle raus und bis dahin sollte es dann in irgendeiner Art und Weise fertig sein. Man muss jetzt auch dazu nochmal sagen, das große Thema automatisiertes Fahren oder gar autonomes Fahren dann als Level 5, das ist ein Thema, was natürlich immer ein bisschen verschwimmt. Das haben wir in diesen verschiedenen Leveln für automatisiertes Fahren. Sie sprachen gerade Level 4 an, Level 3 wäre ja dann davor. Also alles über Level 2, wo der Mensch tatsächlich nicht mehr verantwortlich ist für den Zeitraum, in dem das Auto selbstständig fährt. Das kann man ja definieren als nur auf der Autobahn, nur im Stadtverkehr, nur bei gutem Wetter, nur in bestimmten Bereichen, die ich vielleicht vorher kartografiert habe. Und all diese Einschränkungen, das war natürlich, als man vor 5 bis fast 8 Jahren sich mit dem Thema angefangen hat zu beschäftigen, noch nicht so klar, was da sinnvolle Einschränkungen sind und wo die Reise eigentlich hingeht und wo jetzt die eigentlichen Herausforderungen liegt. Es gibt ja so 80-20-Regel, die ein bisschen als Bonmot sagt, dass man für 20% eines Projektes braucht man 80% der Zeit. Also sozusagen um die letzten, man kommt sehr schnell große Schritte voran, aber dann nach hinten raus muss man nochmal richtig investieren. Also wie beim Marathonlauf, sag ich mal, die ersten 30 Kilometer, die sind in der Tendenz einfacher als die letzten 12, sage ich mal.
Investiert hat ja auch gerade Amazon. Die sind beim Thema autonomen Fahren beim Startup Zoox eingestiegen, beziehungsweise die haben Zoox gekauft. Für den Konzern wäre das natürlich klasse. Die fahrerlose Auslieferung von Paketen würde ja eine erhebliche Kostenreduzierung bedeuten. Und damit haben wir dann einen weiteren finanziell auch gewichtigen Spieler auf diesem Spielfeld der Technologie des autonomen Fahrens. Früher hieß es mal, Audi sei so fortschrittlich, aber das gilt ja längst nicht mehr. Wer hat denn gerade technisch die Nase vorn und wo stehen die deutschen Autobauer?
Ja, also in der Tat war Audi einer der ersten, die auch da öffentlich aktiv waren. Ich sage mal, die ersten Anfänge des automatisierten Fahrens, die haben wir schon Ende der 80er, Anfang der 90er gesehen, gerade auch in Deutschland. Da wurde man von der Presse eher belächelt bis beschimpft, wie man denn sozusagen einem die Kontrolle über das Fahrzeug wegnehmen kann. Und deswegen ist das lange Zeit eingeschlafen und kam dann mit Google wieder hoch. Wir sehen hier zwei Sachen an diesem Beispiel von Amazon. Sie hatten es schon angesprochen, es gibt hier einen sehr klaren Anwendungsfall, wo demgegenüber auch ein klarer Business Case dahinter steht, was denn jetzt an zeitlichen Effizienzeinsparungen und dergleichen alles möglich ist. Also man kriegt einerseits mit, wie viel Technik hier eigentlich noch entwickelt werden muss, also wie viele Ressourcen da quasi noch einfließen müssen. Andererseits stellt sich jetzt die Frage, wer ist denn jetzt bereit, wie viel mehr Euro für sein Auto auszugeben, nur damit dann diese Funktion, die er vielleicht in x Prozent der Zeit tatsächlich benutzt. Und da stellt man fest, dass natürlich diesen großen Entwicklungsaufwand nicht zwingend immer eine Zahlungsbereitschaft auf der anderen Seite gegenüberstehen. Und deswegen werden da die Brötchen immer ein bisschen kleiner. Also weniger, weil man jetzt vielleicht weniger fortschrittlich ist, sondern mehr, weil sozusagen die letzten Entwicklungsschritte einfach nochmal zu viel Geld kosten und man aktuell nicht erwartet, dass das sowohl von der Hardware als auch von der Software dann am Ende bezahlt wird. Zur eigentlichen Frage, wer jetzt da gerade vorne ist, da tue ich mich immer ein bisschen schwer, die zu beantworten, weil man tatsächlich immer in die Firmen nicht so richtig reinschauen kann. Und das ist auch immer ein Verhältnis von, was traue ich mich tatsächlich rauszugeben. Tesla wurde angesprochen oder Uber, die haben da relativ viel, schmeißen die in den Markt, vermarkten das in Teilen als eher Level 3. Also ich bin als sozusagen Fahrzeugführer, Führerin nicht mehr in der Kontrolle. Zumindest sind sie da sehr, sehr ambivalent. Am Ende sind es aber Level 2 Systeme, die eben noch nicht alles können. Und dann, das merkt man dann entsprechend auch an den potenziellen Verkehrstoten, die dann damit als Kollateralschaden quasi in Kauf genommen werden. Und insofern kann man sicher sagen, Google Waymo ist absehbar, dass die eigentlich am meisten Testkilometer runtergefahren haben, sowohl in der Simulation als auch in der echten Welt. Also insofern da auch am meisten Erfahrungen mit dem System haben sollten im Sinne von technisch am weitesten. Also da haben wir traditionell in Deutschland dann immer die Herausforderung, dass wir uns die Ansprüche sehr hoch schrauben und dann entsprechend weit weg potenziell von unseren eigenen Ansprüchen sind. Wenn man aber mal objektiv drauf schaut, was wir an Technologie da haben, sind wir unter Umständen, müssen wir uns da nicht verstecken vor den Amerikanern.
Das heißt, da fehlt noch eher der Mut zur Anwendung und zum Erproben vielleicht auch noch nicht perfekter Systeme.
Genau, aber das Verkaufsmerkmal der USB von deutschen Fahrzeugen ist üblicherweise der Perfektionismus.
Ja.
Und das geht halt nicht zusammen. Also da sind wir dann auch wieder mit der Zahlungsbereitschaft. Die Erwartungshaltung ist, dass wenn ich dann vielleicht sogar fünfstellige Beträge ausgebe für diese Zusatzfunktion, dass die dann auch perfekt funktioniert. Das schaffen wir bei Spaltmaß und anderen, aber beim automatisierten Fahren ist es halt schwieriger zu erreichen.
Das betrifft ja in jedem Fall den Bereich des privaten Pkw. Mhm. Dann gibt es ja aber auch noch so etwas wie Robotaxis. Und da ist ja Uber ziemlich weit, was die Technologie und die Kilometer angeht, also die Erfahrungskilometer sozusagen. Aktuell hat Uber ja aber auch Schwierigkeiten mit seinem Stammgeschäft, eben den Taxi- und Mitfahrdiensten. Ist das dann eine Chance für die klassischen deutschen Automobilhersteller, an der Stelle vielleicht aufzuholen und das, was sie dort lernen können, was sie dort an Technologie erproben und an Erfahrungskilometern sammeln, irgendwann einmal zu übertragen auf das private Auto?
Ja, wir können uns dem eher näher nicht so sehr von der Technik. Die ist tatsächlich sehr, sehr gleich. Und das, was man an Erfahrungen sammelt fürs Robotaxi, ist dann schon auch ähnlich zu den Erfahrungen für das Privatauto oder auch das Flottenauto. Hier will ich wieder verweisen auf den Business Case. Es ist selbst für Uber interessant, weil Uber im Kern schafft es Nachfrage. Ich will von A nach B zum Zeitpunkt, wo sie entsteht, zusammenzubringen mit jemandem, der sie erfüllen kann. Und vor allen Dingen insbesondere mit vielleicht sogar privaten Fahrern und nicht angestellten Fahrern. Also ich habe dann quasi keine Fixkosten durch Autos oder Fahrer, die bei mir angestellt sind, sondern das ist alles sehr schön dynamisch und dadurch rechnet sich dann das Uber-Modell. Der eine Trend ist, dass diese Vermittler, also Fahrdienstvermittler, tatsächlich durchaus gesetzliche Auflagen gezwungen sind, diese Kosten wieder bei sich reinzubringen. Das heißt, plötzlich habe ich die Fahrzeuge bei mir im Unternehmen und muss entsprechend die Auslastung sorgen und die Fahrer ebenso. Und dann wird schon dieses Modell, dass ich quasi Supply and Demand gut aufeinander bringen kann, ist nicht mehr so ein Alleinstellungsmerkmal. Und das wird nochmal verschärft bei den automatisierten Fahrzeugen, weil ich plötzlich einen unendlichen Supply habe. Also weil so ein Robotaxi, bis auf die Kosten, die ich einmal für die Anschaffung habe, frisst das sonst kein Heu. Und damit kann das jeder machen, so es denn einen guten Business Case gibt. Und da stellt sich halt die Frage, können wir das in all den Bereichen, in den Städten, tatsächlich so sehen. Also wir sehen ja auch in Berlin, sowohl mit den Carsharing-Unternehmen als auch mit den Fahrdienstanbietern, die lukrativen Geschäftsbereiche sind immer in den Innenstädten, wo auch viele Fahrbewegungen sind. Die Idee derer, die Städte managen müssen, also die Stadt selber, die will natürlich das als Ergänzung zum ÖPNV gerne anbieten und möglichst die Anbieter zwingen, in den Randbereichen ihre Dienste anzubieten. Die sind wiederum nicht so lukrativ. Und insofern sozusagen steht da so ein bisschen in den Sternen für die Zukunft, wie lukrativ dieses Geschäft ist. Auch hier wieder, das ist ein leicht anderes Geschäftsmodell im Vergleich zum reinen Autoherstellen und Autoverkaufen. Und das ist das sozusagen, was es dann schwierig macht in der Bewertung und weniger die eigentlichen Kilometer oder die Technologie.
Was Sie gerade gesagt haben, diese Innenstädte sind ja besonders komplexe Umgebungen auch. Da passieren nicht nur viele Fahrbewegungen, sondern da sind ganz viele Akteure im Verkehrsgeschehen beteiligt. Und nun liegen da die lukrativen Anwendungsfälle. Mhm. Aber das erfordert ja auch eine wirklich ausgereifte Technik, damit so ein Auto sich sicher in so einer Umgebung, sicher für sich, die Insassen und natürlich die Umgebung bewegen kann. Das ist zusätzlich herausfordernd.
Interessanter Aspekt, würde ich sogar zustimmen, dass man vielleicht sogar sich das Leben einfacher macht, wenn man in die Außenbezirke geht,
einfach
die Straßen gegebenenfalls ein bisschen breiter sind und weniger Kinder ständig auf die Straße rennen oder dergleichen. Ja, sehr, sehr spannend.
Genau. Aber gehen wir nochmal ein bisschen weg von diesen Anwendungsfällen, denn da steckt das autonome Fahren ja noch in den Anfängen, würde ich sagen. Es ist aber schon auch Realität auf der anderen Seite. Wenn wir zum Beispiel in geschützte Räume gucken, wie ein Betriebsgelände, das sind ja beherrschbare Umgebungen. Das kann vorher genau vermessen werden. Da weiß man, was an Bewegungen passiert im Groben. Dort werden ja schon unterschiedliche Fahrzeugtypen auch erprobt. Also sei es von der Personenbeförderung eben innerhalb eines Betriebsgeländes oder Auch der Lastentransport wird ja teilweise schon völlig autonom übernommen von Fahrzeugen. Mhm. Wie weit ist denn die Technik hier?
In der Tat ist das automatisierte Fahren per se nicht komplett neu. Wenn wir an Flughäfen denken, da gibt es schon lange, gern auch als Magnetschwebebahn, Systeme, die Terminals miteinander verbinden. Der Trick dabei ist, dass man den Aufwand für die Technikentwicklung massiv, wie Sie schon angedeutet haben, reduzieren kann, indem man durch zum Beispiel bauliche Maßnahmen, das dann häufig auf Stelzen und mit Zäunen versehen, im Prinzip etwaige Störeinflüsse reduzieren kann. Und das ist genau die Herausforderung, die wir im Innenstadtbereich haben, dass eben da beliebige Störeinflüsse mit reinkommen können. In Betriebshöfen haben wir das in der Tat, können wir das auch besser kontrollieren. Wir können in Betriebshöfen zudem auch noch Technik in die Infrastruktur verbringen, also Kameras oder LIDAR, also Laserscanner vielleicht an Gebäudeecken oder dergleichen hängen, um zu sehen, kommt da jetzt jemand hinter einer Ecke hergesprungen, sozusagen, auf den ich dann reagieren könnte. Den Einsatz in Betriebshöfen gibt es natürlich auch. Also auch Daimler hat schon in Marienfelde hier in Berlin, fahren die mit speziell ausgestatteten Trucks von einem Betriebsteil in den nächsten. Sehr langsam, aber dass das so als Anbieter tatsächlich im großen Maßstab passiert, das sehe ich noch nicht. Also es gibt für Amazon, für die beziehungsweise Lagerwirtschaft gibt es so kleine Mini-Roboter, die helfen, die Leute nicht mehr durch die Gänge zu schicken, um die entsprechenden Waren einzusammeln, sondern da kommen die Waren im Prinzip zu den Leuten, die sie dann in die Pakete packen. Sowas gibt es natürlich. Die große Frage dabei ist nämlich immer, wie skaliert das jetzt? Also das war ja deshalb auch die Vision, dass man von den 10 Millionen Fahrzeugen, die so im Jahr verkauft werden, wenn ich da alle ausstatten kann und jeder seinen kleinen Beitrag leistet, dann skaliert das natürlich. Die Realität für Betriebshöfe ist häufig, dass das entweder spezielle Umgebungen sind oder spezielle Anwendungsfälle. Und da haben wir dann schon wieder ein Problem mit der Skalierung, weil dann natürlich das Einzelstück potenziell so teuer wird, dass man es sich eigentlich nicht mehr leisten kann im Vergleich zum Effizienzgewinn, den ich dann irgendwie ausrechnen kann.
Insofern ist es technisch bereits durchaus möglich, der vollautonome Einsatz von Fahrzeugen in verschiedenen Anwendungsfällen, die natürlich in einem überschaubaren Rahmen stattfinden. Aber es ist einfach noch nicht lukrativ genug. Also die Technologie ist noch zu teuer und skaliert nicht, um wirklich in die breite Anwendung zu kommen.
Genau. Ein Anwendungsfeld, was wir bisher nur so halb auf dem Schirm hatte, aber wo ich vielversprechende Entwicklungen sehe, ist tatsächlich die Landwirtschaft. Das heißt, hier kann man dafür sorgen, dass zum Beispiel so ein Mähdrescher mit einem entsprechenden, also der sammelt das ja alles ein, sage ich mal, auf den Feldern und schaufelt das dann alles in daneben liegenden Container oder sozusagen LKW und der muss regelmäßig ausgetauscht werden. So. Und da gibt es beispielhaft einen Anwendungsfall wie einerseits dieses parallele Fahren, was durchaus auch anstrengend ist, wenn das ein Mensch machen muss. Das heißt, der LKW, der dann die Ernte quasi aufnimmt, der fährt automatisiert einerseits neben dem Mähdrescher her, andererseits kann der dann auch automatisiert das Feld wieder verlassen und ein neuer leerer Container kommt da angefahren. Das sind so Anwendungsfälle, wo das wahrscheinlich in richtigem Verhältnis steht. Also einerseits spielen da auch keine Kinder unmittelbar auf dem Feld. Andererseits, wenn ich so einen Mähdrescher kaufe, sind das hohe Summen, die ich da ausgebe und dann, sage ich mal, 10.000, 20.000 Euro mehr auszugeben, macht den Kohl auch nicht mehr fett. Da ist nur die Frage, wie schnell sozusagen so ein Austausch passiert. Also wenn ich mir jetzt vor 5 Jahren einen neuen Mähdrescher gekauft habe, da fange ich jetzt natürlich nicht übermorgen an, mir gleich wieder einen neuen zu kaufen. Aber sag ich mal, das wäre so ein Bereich, wo man unabhängig von der traditionellen Straße das wahrscheinlich schnell sehen wird.
Wir haben die ganze Zeit ja auch schon, schwang das immer mit, über das Thema gesprochen, dass die KI vor der Herausforderung steht, ihre Umgebung zu analysieren. Also eine große Herausforderung für die KI ist die Situationsanalyse. Sprich, im Straßenverkehr, was will das Fahrzeug vor mir gleich tun? Biegt es ab oder bremst es, überholt es vielleicht? Warum ist das denn noch so schwer für die künstliche Intelligenz? Sie haben eben schon von Sensortechniken gesprochen, wie LIDAR, also Laser. Es gibt Radar, wir kennen Sonar. Tesla nutzt Kameras in den Autos. Klar, alle haben ihre Vor- und Nachteile und müssen auch sinnvoll kombiniert werden. Aber warum ist diese Situationsanalyse immer noch so schwierig für die künstliche Intelligenz?
Genau, also für den Computer wollte ich gerade sagen, die umgedrehte Frage ist, warum können wir Menschen das so gut, aber Das sind zwei Teile. Also zum einen angesprochen auf die Sensortechnik, da sozusagen Richtung Verarbeitungsgeschwindigkeit, Auflösung zum Beispiel von Kameras, gibt es einfach auch natürliche Grenzen. Also so ein Laserscanner, der guckt auch nur eine bestimmte Anzahl von Metern nach vorne, ein Radar entsprechend auch. Und wenn er weit nach vorne guckt, dann guckt er meist nicht sozusagen in hoher Auflösung nach vorne. Das ist einfach sozusagen physikalisch durch die Technik bestimmt. Dann kommt dazu, dass zunehmender Entfernung, nehmen wir jetzt ein Fahrzeug, was mir entgegenkommt. Die Position kriege ich durchaus sehr genau hin, aber die Orientierung des Fahrzeugs, wenn ich die 1-2 Grad falsch schätze auf einer Landstraße, dann ist das halt ein Unterschied zwischen, das fährt direkt auf mich zu in der Perspektive oder es bleibt auf seiner Spur. Und da kommt dazu, dass Richtung Situationsanalyse wir halt zunehmend feststellen, dass der Mensch auch einfach mal ganz, ganz viele Erwartungen hat. Wir nennen das dann Erfahrung, aber beim Beispiel vom Fahrzeug, was mir entgegenkommt, ich würde immer unterstellen, dass das halt auf seiner Spur bleibt. Und ich bin mir aber nicht sicher. Das ist genauso wie beim Überholen auf der Landstraße. Und da sind wir dann wieder bei den eigenen Ansprüchen, die wir haben. Wenn wir als Ingenieur plötzlich ja eine Sicherheit brauchen von 100 bis nahe 100% in der Analyse und dass wir richtig sind. Also wir haben sowieso schon nochmal Verluste durch die Sensorungenauigkeit und allgemeine Fehler, die so passieren können und Fehlerhäufigkeiten durch Ausfall eines Sensors oder eines Bauteils oder dergleichen. Also 100% ist nie so das Ziel, aber in dem Aufsummieren des Üblichen, man macht einen Fehler beim Programmieren, der Sensor selber hat eine Ungenauigkeit, da ist dann plötzlich diese, ja, das wird schon passen, Mentalität des Menschen. Wenn ich mit dem Anspruch an den Computer rangehe, dann landen wir da schnell bei sozusagen Wahrscheinlichkeiten, die kein deutscher Manager mehr unterschreiben will. Und das ist sozusagen die eigentliche Herausforderung, abgesehen mal vom Situation, also im Sinne von Prädiktiven, dieses nicht nur Verstehen, was passiert jetzt gerade, sondern auch, was wird in Zukunft passieren. Das können wir Menschen eben sehr, sehr gut und ist auch nicht so einfach abzubilden. Also wir sind nicht kontextlos in den Verkehr geworfen, sondern wenn ich da einen sozusagen sehr rowdyhaft schon 3 Wagen hinter mir sehe, wie der immer drängelt, das sind alles so Sachen, also wir lernen viel über den Menschen, sagen wir mal so, und den Verkehrsteilnehmer. Trotzdem bleibt es schwer, das zu modellieren, weil ja, wie will man jetzt drängeln quasi modellieren im Computer?
VW erprobt ja in Hamburg gerade das autonome Fahren mit Fahrzeugen und die haben jeweils 11 Laserscanner, 7 Radare und 14 Kameras an Bord. Das ist ja eine ganze Menge Sensorik. Wie fehler- und pannenanfällig sind denn solche hochtechnologisierten Autos? Mhm. Und sind sie dann direkt fahruntüchtig, wenn dann mal ein Sensor ausfällt? Oder was? Wie reagiert das System da drauf?
Ja, diese hohen Zahlen, die sind ja sozusagen wesentlich höher als das, was jetzt in Serienfahrzeugen verbaut ist. Also allein die Kamera ist, regelmäßig gibt es in der Frontscheibe eine und dann gibt es nochmal eine im Kofferraum, die aber gar nicht für die Funktion ist, sondern für mich, damit ich beim Rückwärtsfahren sehe, ob ich irgendwo gegenfahre. So neuere Fahrzeuge haben vielleicht in den Seitenspiegeln noch einen, aber da merkt man 7, 14, was auch immer, versus maximal 4 heutzutage. Da gibt es natürlich einen großen Unterschied. Tatsächlich kommen die hohen Zahlen jetzt insbesondere bei so einem Forschungsprojekt auch daher, dass man Redundanz erzeugen will. Also wir brauchen die großen Zahlen an Sensorik einerseits, um einmal rundrum ums Auto, 360-Grad-Vision nennen wir das, alles ums Auto herum abzudecken. Und zum anderen aber auch, um eine Redundanz selbst in einzelnen Sensorweg herzustellen. Also die Erwartungshaltung ist natürlich, dass in einem Serienfahrzeug das nochmal wesentlich reduziert ist, wie viele Sensoren ich dann jeweils da einsetzen muss. Was natürlich hilft, insbesondere bei Kameras, die sind heutzutage auch schon sehr, sehr billig zu erhalten. Also da ist dann nicht so schlimm, wenn da ein paar mehr drin sind. Aber gerade Laserscanner, die sind heutzutage noch sehr teuer und Radare. Also auch so, dass man sie jetzt nicht sozusagen im Zentimeterabstand ins Auto bauen würde. Aber wie gesagt, für die Entwicklung oder für die Erforschung, da wollen wir auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Und wir wollen vor allen Dingen für den Fehlerfall sicherstellen, dass wir genau rekonstruieren können, warum denn was schiefgegangen ist. Und wenn ich da mich zu sehr reduziere und dann irgendeine Ecke nicht sehe, dann kann ich genau auch nicht genau rekonstruieren, was da eigentlich passiert ist. Und das heißt, da gehen mir dann wertvolle Informationen verloren für die Entwicklung der nächsten Version der Software.
Mhm. Ja, Sie haben auch gerade gesagt, die LiDAR-Sensoren sind so teuer. Das ist natürlich auch ein Punkt. VW ist gerade bei einem Startup eingestiegen, das verspricht, die Kosten für die LiDAR-Sensoren auf 1/10 zu reduzieren. Ist das überhaupt machbar? Ja. Ist das realistisch?
Also das ist die klare Erwartungshaltung, dass das passiert. Es gibt, glaube ich, so grob zwei Richtungen, in die man sich da bewegt. Das eine ist, dass viele Lidare heutzutage noch bewegliche Teile haben und gerade auch diese Mechanik, auch mit Mikrospiegeln oder dergleichen, das ist alles sehr teuer, also weil man im Prinzip da sozusagen immer was verschwenkt. Es gibt so Solid-State-Detektoren, also Testkörper-Detektoren für Lidare, was vielversprechend ist. Da haben wir aber auch seit 3, 4 Jahren, hören wir da große Ankündigungen. Der Vorteil ist, da gibt es dann keine mechanischen Teile mehr. Das ist dann auch insbesondere, will ja Automotive Grade sein, also eigentlich 10 bis 15 Jahre soll das alles halten, ohne dass man es gleich wieder austauschen muss. Da hilft es ungemein, wenn man keine mechanischen Teile in dem Sensor hat. Und dann natürlich die allgemeine Moore's Law, dass alles immer kleiner, effizienter bzw. billiger wird, dass die Erwartungshaltung, dass mit steigender Stückzahl die Lidare auf jeden Fall billiger werden. Und da ist nur die Frage der Zeit. Und sicherlich, wer es als erster schafft, als Hersteller, der gewinnt da quasi die ersten großen Aufträge und natürlich auch die meiste Erfahrung. Aber das ist die klare Erwartung, dass das billiger wird.
Wenn wir jetzt nochmal rauszoomen zum Ende dieses Podcasts, was schätzen Sie denn, wann sind autonome Fahrzeuge wirklich marktreif?
Ich habe es schon versucht anzudeuten. Das steht und fällt mit der Definition, was sind autonome Fahrzeuge oder was ist automatisiertes Fahren. Ich glaube, das, was wir jetzt in Teilen immer sehen, also wir nennen das so Level 2,5, also der Mensch ist immer noch in der Pflicht, das Auto zu überwachen, dass das schon viel Nutzen stiften wird. Das wird immer besser werden. All die Entwicklungen, die wir reinstecken, auch in die Situationsanalyse und dergleichen, das hilft uns auch generell, um den Verkehr sicherer zu machen, Unfälle zu verhindern, weil natürlich ein Fahrzeug, was auf eine Notsituation reagiert, das wird dann diese Systeme nicht ausschalten, sondern das versteht dann eben etwas besser, was eigentlich passiert in seiner Umgebung. Und insofern weiß ich gar nicht, ob wir jetzt so zwingend sozusagen den Knopf drücken müssen und dann kommt das Taxi von Zauberhand angefahren. Vielleicht eine Ergänzung, die wir jetzt nicht groß besprochen hatten, war das sogenannte teleoperierte Fahren oder Remote Operated Driving. Das heißt, die Idee ist hier, gefährliche Situationen gar nicht durch Technik im Auto erschlagen zu müssen, sondern ich kann da quasi live mehr oder weniger spontan jemanden dazuschalten, der das Fahrzeug lenkt. Das wäre ja potenziell auch denkbar für längere Strecken, also für Lkw-Verkehr. Vorteil für den Lkw-Fahrer, die Fahrerin ist, der kann quasi geht morgens in Anführungsstrichen in sein Wohnzimmer arbeiten oder sozusagen aber immer zum gleichen Ort und der Lkw fährt im Prinzip dann durch ganz Europa und er ist nicht da immer auf Achse. Also das sind vielleicht so Hinweise, wo da die Reise hingeht. Und die Technik kommt ja häufig immer anders, als wir uns jetzt das in Science Fiction dargestellt haben. Und ich bin da großer Hoffnung, dass die Welt, so wie sie dann kommt, eine bessere und sichere ist, selbst wenn es sozusagen nicht ganz dem Original entspricht.
Herr Radusch, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung und das spannende Gespräch.
Gerne.
Das war der Manager Magazin Podcast. Kommende Woche Freitag erfahren Sie von Stefanie Kaiser, Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung und Gründerin der Heartbeat Labs, wie der Gesundheitsmarkt für künstliche Intelligenz in Deutschland aussieht. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren und verabschiede mich. Bis nächste Woche.